Ja, heute das vierte Mal über Abraham zu predigen, ist schon eine schöne Geschichte. So langsam werden wir warm mit diesem Mann und ich werde uns so reinnehmen in dem, was Gott auch an Wegstrecke mit ihm geht. Und auch heute Morgen so, die ein bisschen mitlesen können und wollen. Das ist 1. Mose 17, die Verse 15 bis 19. 1. Mose 17. Von 15 bis 19. Ich lese den Text mal vor. Und Gott sprach abermals zu Abraham, du sollst deine Frau Sarai nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Denn ich will sie segnen und will dir auch von ihr einen Sohn geben. Ich will sie segnen und sie soll zu den Nationen werden und Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, soll mir 100-Jährigem ein Kind geboren werden und Sarah 90 Jahre alt gebären? Und Abraham sprach zu Gott, ach, dass Ismael vor dir leben sollte. Da sprach Gott, nein, sondern Sarah, deine Frau, soll dir einen Sohn gebären. Den sollst du Isaak nennen, denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten als einen ewigen Bund für seinen Samen nach ihm. Ja, ein ganz starker Text, turbulenter Text. Abraham hatte vor diesem Geschehen selber seinen Namen von Gott bekommen. Vorher hieß er Abram. Und jetzt im weiteren Leben, wo Gott ja diese beiden großen Dinge gesagt hat über Abraham und Sarah, ich nenne sie mal mit den richtigen Namen, dass sie eine große Nachkommenschaft haben werden, eigene Kinder, dass Gott sie erwählt zu einem Volk seiner Gnade und das andere auch, dass Gott ihnen ein Land geben wird. Beide ganz große Ziele, große Richtungen hat also Abraham so entgegengenommen und immer wieder hat Gott das erneuert und Jahre und Jahrzehnte sind jetzt vergangen. Abraham hat viel erlebt, viel Starkes mit Gott. Gott hat einen Bund gemacht, wir haben das in der dritten Predigt über Abraham gehört hier, dass drei Tiere in der Mitte zerteilt worden waren, zur Rechten, zur Linken gelegt worden. Das war eine heilige Situation und Gott ist mit einem Feuer in der Mitte hindurchgefahren und hat Abraham gesagt, bei meinem Namen sollen diese beiden großen Verheißungen passieren in deinem Leben. Das war, wow, das war eine ganz große Erfahrung für Abraham. Und jetzt sind wir an der Stelle, wo Gott aus Abraham gemacht hat. Er hat seinen Namen umbenannt. Welche Kuriosität. Auf einmal heißt der Mann ganz anders. Abraham. Gott ist der Erhabene. Das ist die Bedeutung von Abraham. Gott ist der Erhabene. Ja, das ist stark, wenn man so Gott in seinem Namen mit drin hat. In manchen Namen wissen wir das ja. Daniel, ne? Dieses El ist immer Gott. Oder Joel. Ne? Es gibt so richtig die hebräischen Namen, die auch Gottes Namen mit in den menschlichen Namen drin haben. Oder Zephania, Jesaja, da ist am Schluss Jahwe die Abkürzung, J-A. Ja? Also den Gottes Namen mit drin im Namen, dass man vom Namen auf das Sein schließen kann, auf dem, dass Gott Zugang hat zu den Menschen und das Wesen des Menschen auch wirklich ein Stück gestalten darf. So ist das hier zu verstehen, dieses Nomen ist Omen, ja, das hat jahrhundertelang auch unsere Kultur hier bestimmt, ganz klarer Fall. Und die Menschen wissen das eigentlich von Alters her, dass der Name schon eine ganz große Bedeutung hat. Und jetzt bekommt Abraham diesen wunderbaren Namen, Gott ist der Erhabene. Abraham hat sich manchmal gefühlt wie ein armes kleines Würstchen. Ich sage das mal ganz banal und seht mir das so nach, wenn ich das so sage. Aber er ist so auch als gestandener Mann eigentlich, als einer, der ganz viel auch Segen erlebt hat und auch Erfolg hatte in seinem Leben, kam er an die Punkte, wo er so klein war und so mickrig und auch nicht weiter konnte. Und diese Situationen haben damit zu tun, dass Gott verheißen hatte, er wird einen Sohn mit Sarah bekommen. Und es ist all den Jahren, Jahrzehnten nicht passiert. Das muss für Abraham nicht einfach gewesen sein, dass Gott sicherlich auch immer wieder vorgehalten hat. Und dann gab es so diese Notlösung, dass er halt ein Kind mit der Magd Hagar hatte und dass Ismael entstanden ist. Und wir haben es am Dienstag hier nochmal in der Bibelstunde, dieses Kapitel 16, miteinander hier beredet und haben versucht, das zu ergründen. Und das war Abrahams menschliche Antwort auf das, was Gott tun will in seinem Leben. Wo er sich menschlich das rausgenommen hat und auch mit Zustimmung seiner Frau, mit Sarah zusammen, dass ein Nachkomme sein soll, damit Gott sein Reden auch dann umsetzt und auch, dass wir das erleben dürfen. Menschliches hinzutun, und das ist im Leben Abrahams auch der Fall gewesen. Jetzt ist ein Wendepunkt für meine Begriffe erreicht. Und Gott leitet diesen Wendepunkt ein, dadurch, dass er Abram einen neuen Namen gibt. Abraham, Gott der Erhabene. Gott, dieser große Gott, der etwas tut, worüber man eigentlich nur lachen kann, weil es gar nicht geht. Und dieser Gott ist ein großer Gott, weil es nämlich doch geht. Und er wendet das Blatt. Abraham bekommt diesen Namen Gottes, vom Gott diesen neuen Namen genannt. Und dann in Vers 16 steht: Denn ich will sie segnen und will dir auch von ihr einen Sohn geben. Ich will Sarah segnen und sie soll zu Nationen werden und Könige und Völker sollen von ihr kommen. Abraham redet hier von seiner 90 Jahre alten Frau. Oder Gott sagt das zu Abraham. Sarah wird ein Kind bekommen. Wenn man so möchte, als Großmutter bekommt man ein eigenes Kind. Als ob das möglich wäre. Und Gott sagt das dem Abraham. Und Abraham fiel, und in Vers 17 finde ich so total ehrlich und richtig beschrieben, wie er aus dem menschlichen Leben kommt. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, ja, er 100 Jahre alt, seine Frau 90 Jahre alt. Und sie sollen ein eigenes Kind bekommen. Und dabei war ohnehin klar, dass Sarah keine eigenen Kinder kriegen konnte. 1. Mose 11, Vers 30. Wir sind mit diesem Hintergrund ja auch in diese Abrahamsreihe reingegangen. Gott macht hier mehrfach ein Wunder, wie er eingreift. Dass ein Kind jetzt bei Sarah entsteht, die selber im Alter einer Großmutter ist, kann man schon so sagen. Auf jeden Fall aus dem normalen Alter heraus, wo man Kinder kriegen kann und Kinder auch dann wachsen. Abraham fällt nieder und lacht. Ja, das ist jetzt etwas, wo man staunt. Abraham, sein Name heißt, Gott ist der Erhabene. Und er staunt über die Majestät Gottes. Er weiß, dass Gott kann. Er weiß, dass es so beeindruckend ist, Gott so zu begegnen. Wie Gott redet, wie er uns nahe kommt. Das trägt Abraham mit sich. Das ist seine Erfahrung. Der lebendige Gott, der unsichtbar ist, ist ein lebendiger Gott. Und Abraham weiß das. Er nennt ja auch Gott El Shaddai, der Allmächtige. Und dem Allmächtigen ist eben auch nichts unmöglich. Das wird hier jetzt deutlich ausgeführt. Abraham ist schon beeindruckt von der Größe Gottes. Er ehrt diesen Gott. Und er weiß, dass dieser große Gott in seinem Leben da ist. Abraham war immer vom Gehorsam Gott gegenüber geprägt. Das ist deutlich geworden in allen Abrahams Geschichten, die wir bisher hier hatten. Abraham ist Gott treu, ja. Und diese Treue zu dem lebendigen Gott, die führt ihn dann andererseits immer wieder neu auch in einen Gehorsam hinein. Und der Gehorsam stärkt seinen Glauben. Und der Glaube Abrahams ist, dass dieser Glaube ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde. Und Gott einfach selber begeistert ist von einem Menschen, der ihn so ernst nimmt. Und von einem Menschen, der diese Offenheit Gott gegenüber lebt. Jetzt gibt es diese Markierung, dass Abraham lacht. Das Lachen der Sarah ist oft bekannter, so wenn man darüber nachdenkt, weil es so mit dem ungläubigen Lachen der Sarah zwei Kapitel später uns stärker vor Augen steht. Aber Abraham lacht eben auch. Was könnte das für ein Lachen sein? Ist ein Hauch von Bitterkeit dabei? Ich möchte zwei Aspekte sagen von diesem Lachen Abrahams. Ich denke nämlich, als Abraham und Sarah jünger waren, da hat Abraham Gott das immer zugetraut. Wir werden Nachkommen bekommen, eigene Kinder, obwohl wir das eigentlich nicht können. Aber du machst das, Herr. Und jetzt im Älterwerden, wo es eigentlich überhaupt nicht mehr geht, rein menschlich nicht, medizinisch nicht, organisch nicht, gar nicht. Und jetzt redet Gott neu und sagt, es ist aber richtig so, ihr werdet ein eigenes Kind haben. Also da fällt der Mann nieder und lacht. Ja, der lacht. Aber in diesem Lachen, so befreiend manchmal Lachen ist, wir haben das ja am Anfang des Gottesdienstes gehört, so gesund und so gut, aber dieses Lachen hat so einen Hauch von, für meine Begriffe, ja, des Leidens oder auch vielleicht sogar schon der Bitterkeit. Dass jetzt habe ich so oft Gott geglaubt und es ist nicht geworden. Jetzt habe ich Gott gebeten und nochmal gebeten und es ist ganz anders gekommen. Oh, dieses bisschen resignieren. Gott Vorwürfe machen, mit Gott hadern, sich von Gott manchmal überhaupt nicht verstanden wissen, sich von Jesus Christus nicht so verstanden wissen. Das kann manchmal unsere Situation sein. Ja? Dann seid ihr bei Abraham richtig hier. Und wir sind richtig bei Gott. Wir dürfen es ihm nämlich sagen. Und dieses Lachen des Abrahams hat für meine Begriffe diesen Hauch auch von Bitterkeit sogar, dass er doch so oft geglaubt hat, gehofft, dran festgehalten und doch ist es nicht passiert. Und er lacht. Das kann doch nicht sein, Herr. Das ist eine komische Situation, da muss ich lachen. Aber noch ein zweiter Aspekt, meine ich, darf ich hier auch noch rein interpretieren in das Lachen des Abraham. Das ist vielleicht auch ein Stückchen sogar ein bisschen Peinlichkeit. Dieser große Gott, der er lebt, und das ist für Abraham nur überhaupt kein Problem, dass Gott da ist, aber das muss Gott doch auch peinlich sein. Da hat er etwas verheißen, ich habe das so geglaubt und es ist ganz anders gekommen, es ist nämlich gar nicht gekommen. Das muss doch Gott peinlich sein, dass er das jetzt nochmal anspricht. Und verschämt geht er vielleicht auf sein Angesicht, aber er lacht. Ja, dieses Lachen des Abrahams, da mag uns manche Wertung vielleicht schon einfallen und wir können das so sehen. Und Gott geht aber weiter hier in dem Text und er sagt, Abraham wendet ein, lass doch Ismael vor dir leben, dann ist doch deine Verheißung erfüllt. Er bringt das wieder ins Spiel. Und Gott sagt dann, nein, Sarah, deine Frau, die soll einen Sohn gebären. Und den sollst du, ja, Lacher nennen, sag ich mal, wo es zum Lachen ist. Isaak, Jitzak heißt, er hat gelacht. Jo, keine schönere Namensgebung für ein Kind, ne? Er hat gelacht. Isaak ist der Lachende. Und weil das gar nicht geht eigentlich. Und Gott hat's gemacht. Gott, der Große, der Allmächtige, der greift ein, ja, und dreht das hier. Und wir sind oft in unserem Kleingrauben und trauen Gott das schon gar nicht mehr zu, weil wir fast wie Abraham und Sarah am Ende unserer Kraft sind und sagen, wir haben schon menschlich einen Weg gefunden, wie du denn verstanden wirst, Gott, ja. und das muss dich doch auch dann zufriedenstellen. Nee, Gott setzt dir nach und er gibt Sarah, die übrigens auch Prinzessin heißt, von ihrer Namensgebung her, jetzt bekommt die Prinzessin ein eigenes Kind. Schön, nicht? Und Gott bereitet das vor. Isaak, der Lachende, der wird kommen. Und Gott hat echt Humor. Gott, der sich das rausnimmt, dass er sagt, ich werde ein eigenes Volk in dieser Welt haben. Ein Volk des Eigentums. Menschen, die ich erreichen kann, die mir nachfolgen. Die Herzen werden immer wieder neu gewonnen werden von den Nachkommen Isaaks, Abrahams, Sarahs. Und dieses Volk, das wird lebendig werden. Und das hat Gott hier verheißen, bis auf Ewigkeit sogar, steht in Vers 19, dass die Nachkommen Isaaks bis auf Ewigkeit bei Gott sind und Gottes Volk genannt werden. Ja, das ist hier der Text und mich macht das ein Stück richtig nachdenklich, weil Gott löst die Situation jetzt hier bei Abraham nicht auf, sondern es passiert eigentlich gar nicht so ganz viel. Abraham wird wieder mit dem Glauben an ihm, an Gott, allein gelassen. Ne? Er erlebt diese Situation mit Gott und er weiß, also jetzt hat Gott geredet, in einem Jahr muss ja dann das Kind da sein. Er weiß, jetzt ist ernst. Jetzt entweder bin ich nicht ganz bei Trost und ich bilde mir das alles ein, oder der lebendige Gott, der schreibt jetzt Geschichte hier. Und doch wird Abraham wieder mit dieser Spannung entlassen. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ja nicht geklärt für ihn. Gott hat geredet, das tut sehr gut. Aber diese große Verheißung, die sein ganzes Leben auch begleitet hat, die ist nicht in Wirklichkeit gekommen. Und was macht Abraham? Ich denke, er glaubt. Er, der Gott so erlebt hat, dass Gott sein vielleicht verkehrtes Lachen jetzt verändert in ein Lachen Gottes. Und dieses Lachen Gottes ist Befreiung, ist Erlösung, so wie Gott mit uns Menschen umgehen will. Und das ist so die Situation. Abraham wird, dem wird nicht die Spannung genommen, aber er entscheidet sich neu, Gott treu zu sein, gehorsam zu sein. Ja, du bist der große Gott. Und er ehrt Gott, auch wenn er wieder in diese Spannung hineinkommt. Wie halten wir das manchmal aus in Situationen, die so Zerreißproben sind? Auch Zerreißproben, die wir nicht nur menschlich erleben, sondern die auch in Glaubensdingen einfach da sind. Zerreißproben, die Gott uns zumutet. Und wir denken, jetzt muss er doch schon längst gehandelt haben und geklärt haben. Und ich bin immer noch da so drin, innerlich einfach zerrissen. Und ich denke, Abraham spiegelt das wider. Der hat ein Stück diese Zerrissenheit. Aber andererseits auch diese Tiefe. Für mich ist Abraham nicht so der Glaubensheld, wenn ich ehrlich bin, sondern er ist der Glauben lernt von Gott. Er ist der Schritt für Schritt immer wieder von Gott genommen wird und weitergeführt wird. Das ist sagenhaft. Aber er lernt auch zu sagen, Herr, nicht meine Mängelliste, nicht meine Zerrissenheit ist wichtig, du Herr. Er lebt von der Mitte des Lebens. Und das fasziniert mich hier an der Stelle, dass der lebendige Gott auch die Mitte meines Lebens ist und dann auch die Dinge, die ich erfahre, die mein ganzes Leben ausmachen, ja, auf den verschiedensten Ebenen meines Lebens oder in den Bereichen, Lebensbereichen, da kommt Gott hinein und ja, er ist die Mitte und dann ordnet sich vieles von der Mitte her. Stark, richtig stark, wenn Jesus Christus der Mittelpunkt meines Lebens ist. Und das sage ich jetzt so ganz bewusst als Christ und als einer, der zur Gemeinde Jesu Christi gehören darf. Wenn Christus die Mitte unseres Lebens ist, dann merken wir auch, wie Gott manchmal sogar mit seinem Lachen, seinem Humor hineinkommt in unsere Zerrissenheit, in meine Zerrissenheit und in meinem Nicht-Zurechtkommen. Und wie Gott vielleicht auch manchmal falsches Lachen nimmt und verändert in ein befreiendes Lachen, nämlich seiner Erlösung, die er uns schenkt. Und das kann einfach nur Jesus Christus tun. Er ist der lebendige Gott. Er ist der, der uns so nahe gekommen ist, der uns erlöst hat, der uns befreit. Und wir Menschen, wir müssen uns vor Gott schon verantworten für unser ganzes Leben. Denn Gott ist auch ein Richter einmal, wenn alles zu Ende sein wird. Und wir Menschen werden uns vor Gott verantworten. Und da ist es gut, wenn wir mit Christus leben und durch Christus leben. Und er dann unser Leben auch ordnet. Ein Stück noch Gedanken und Nachdenken zu dem Glauben, den Abraham hier auch lernt. Konnte Gott das eigentlich verlangen von den beiden, von Sarah und von Abraham, dass er dieses riesengroße Wunder tut, dass sie im hohen Alter ein Kind bekommen? Konnte Gott das einerseits verlangen, dass die beiden das glauben? Ich frage jetzt mal einfach, das klingt jetzt sehr schwierig vielleicht, aber Gott mutet den beiden auch ganz schön was zu. Ja? Seht ihr das auch so? Hoffe, dass ihr das so seht. Und ja, nicht nur auch glauben, auch die Lebensumstände, ja. Wie ist es jetzt mit unserem Glauben bestellt, ja? Wenn Gott uns auch manches so zumutet, dass wir glauben, das will er in unserem Leben tun. Ich denke, dass Gott viel Gutes bereit hat ja für uns. Dass Gott will, dass wir im Leben einfach viel Gutes erleben, aber auch von Gottes Seite her richtig gesegnet sind, angesprochen sind. Dass wir das Private zur Seite geben und sagen, Herr, ich möchte bei dir sein. Ich will, dass mein Leben auch für dich gelebt wird, in deine Schritte hineinkommt. Das mal so auch im Glauben vorangestellt, weil das heißt es ja eigentlich, von sich wegkommen und zu Gott hinkommen und Gott dann in unserem Leben haben zu dürfen. Was verlangt Gott eigentlich von mir? Oder was verlangt Gott an Glauben für mich? Bin ich treu? Liebe ich Jesus? Rede ich mit Jesus? Ist er der, der meine Lebensmitte ist? Was verlangt Jesus von dir? Und sagst du, ist es in Ordnung, Gott, dass du das verlangst? Und wie reagierst du darauf? Wo ist unsere Antwort des Glaubens? Das nehme ich so ganz stark mit aus diesem Geschehen. Abraham nicht als Glaubensheld verehren, sondern als einer, der in der Zerrissenheit des Lebens Gott erlebt. Das ist Abraham. Und einer, der mich so ermutigt, und wenn ich das Neue Testament nicht jetzt mal umformuliere, so ermutigt, mit Jesus Christus zu leben. Denn er ist da. Er ist in unserem Leben und ich darf ihm dienen. Ohne Jesus wär mein Leben wertlos, wäre mein Leben ja nur für mich gelebt. Aber wenn ich für Christus lebe, dann möchte ich auch die Sorge, die Jesus mit der Welt hat, meine Sorge werden lassen. Ich möchte gerne mit Christus in die Welt hineingehen. Ich möchte glauben, wie Christus möchte, dass der Glaube im Reich Gottes Neues hervorbringt, neue Früchte und auch den Menschen die Rettung ermöglicht. Und das ist immer noch der gleiche Gott, der aus der Verlorenheit herausnimmt. Das ist hier bei Abraham ganz stark zu sehen, wie diese Gleise gelegt werden. Dass Gott rettet, indem er sich zunächst ein Volk auch erwählt. Und diese Erwählung ist ganz kurios. Ganz kurios, wie Abraham und Sarah diesen lebendigen, allmächtigen Gott erlebten. Sollte Gott unser Lachen verändern? Wie lachen wir manchmal? Ich glaube, wir lachen oft sehr gerne, das ist schön. Aber komische Sachen auch, wo wir manchmal lachen als ja, als Ausflucht vielleicht, oder wo wir lachen. Ja, ich weiß nicht. In Sprüchen steht auch, dass ich lachen kann, auch wenn ich weine, wenn ich traurig bin. Was macht das mit mir, wenn Gott ansetzt, ich möchte dir ein befreiendes Lachen schenken, ein erlöstes Lachen? Psalm 126 spricht von diesem ganz erlösten Lachen. Da steht, da war unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Jubel. Da sagte man unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Da war unser Mund voll Lachens. Mensch, das ist stark, wenn das Christus bei uns hervorbringt. Wenn das, was wir im Glauben auch ergreifen können und mit Gott erleben, dem Herr, dann wird unser Mund voll Lachens werden. Amen.